Vis-à-vis.
Monja Schünemann, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Als ich mir für unser Gespräch den Zustand der Pflege noch mal ganz genau angeguckt habe, da hatte ich ziemlich viele Déjà-vus. Ich habe mich nämlich erinnert an zahlreiche Interviews mit Pflegeexperten, die ich schon so vor gut 10 Jahren geführt habe, wo die demografische Kurve schon bekannt war, wo die Pflege schon am Limit war. Das ist doch frappierend, oder? Dass in all den Jahren keine Maßnahmen ergriffen wurden, die das Ruder rumgerissen hätten. Wie kann das sein?
Das Problem des Pflegenotstands wird kontinuierlich prokrastiniert. Was hinter Klinikmauern und was hinter Altenheimmauern passiert, ist in der Gesellschaft unsichtbar. Und so kann man das ganz, ganz hübsch beiseite drängen. Und letztlich ist es so, dass es ja auch niemanden interessiert. Die meisten Menschen laufen durch die Welt, sie sind gesund. Und solange man gesund ist, beschäftigt man sich mit diesem Phänomen nicht. Und wenn es dann anders kommt, dann ist das Entsetzen groß.
Aber steckt da vielleicht auch so ein, es ist ja noch immer Jodjejangen dahinter, also dass im Endeffekt ja bisher die meisten dann doch irgendjemanden gefunden haben, irgendwo, der sie pflegt und damit man ja auch sich so durchmogeln konnte?
Das Problem ist halt, dass es nicht immer Jodjejangen ist, sondern dass wir aus statistischen Untersuchungen anderer Länder wissen, dass wir mit einem Pflegeschlüssel arbeiten, der ungefähr bedeutet, eine Fachpflegefrau betreut im Schnitt 15 Patienten. Und andere Länder sagen, in dem Moment, wo eine Fachpflegefrau mehr als 5 betreut, kommt es zu sekundären Schädigungen, zu Wundheilungsstörungen und zu Problemen, die hin bis zum Tod führen.
Also es ist nicht immer gut gegangen, aber es ist irgendwie weitergegangen bisher. Und Sie sagen, damit ist jetzt definitiv Schluss in Ihrem Buch. Das heißt, der Pflegetsunami, und ist vor kurzem erschienen, schildern Sie die Lage der Pflege ziemlich schonungslos, mit vielen Zahlen auch, von denen ich jetzt mal nur eine nennen will, das nämlich bis 2030, das war früher noch so lange hin, jetzt ist es in 7 Jahren, bis zu einer 500.000 Pflegekräfte fehlen. Und das sei der Zeitpunkt auch, wo der Pflegetsunami über uns zusammenschlägt. Was heißt das denn dann ganz konkret für Sie oder für mich, wenn wir dann pflegebedürftig werden sollten?
500.000 Leute werden fehlen. Das bedeutet im Schnitt 1/3 der jetzt aktiven Fachpflegekräfte ist in Rente, ist weg und wächst nicht mehr nach. Konkret bedeutet es ein Backslash für Frauen in die 1950er. Denn irgendjemand wird die Generation, die jetzt im demografischen Wandel auf uns zurollt, pflegen müssen. Und wenn das keine Heime leisten können und wenn es diese Wahl zwischen ich setze einen ambulanten Dienst ein, ich setze meinen Verwandten in ein Heim oder ich tue es alleine nicht mehr gibt, dann bleibt nur eine Chance, dann müssen die Familien alleine pflegen. Wer das macht, ist völlig klar. Es werden Frauen machen, denn die haben Gender Pay Gap, auf deren Gehalt kann man am ehesten verzichten. Und das ist verheerend, nicht nur volkswirtschaftlich, sondern in meinen Augen für die Frau, die in der Reihenfolge pflegt, ihre Kinder, ihre Schwiegereltern, ihre Eltern. Und Männer werden früher pflegebedürftig als die Frauen. Dann pflegt sie noch ihren Mann und am Ende bleibt sie übrig. Und das ist eine große, große Dramatik, die man nicht auf dem Schirm hat.
Also wenn man Ihr Buch liest, wünscht man sich erstens einen Stimmungsaufheller, muss ich ehrlich sagen, weil die Lage tatsächlich drastisch ist. Und fragt sich aber auch zweitens, warum hat die Pflege eigentlich traditionell anscheinend so einen schlechten Stand in der Politik?
Ich denke, dass eins der größten Probleme ist, dass Politik noch immer überwiegend von Männern gemacht wird, die ja einen sehr merkwürdigen Begriff von Pflege haben. Wir haben das gerade bei Christian Lindner gesehen, der sagt, naja, Care ist, ich weiß nicht, was es war, Angeln, Fischen, Jagen, ein Buch schreiben und Imkern.
So stellt er sich seine Elternzeit vor, sollte ja, genau. Er Vater werden, ne? Ja, habe ich auch gelesen.
Und wenn Menschen, die solche Care-Begriffe haben, Politik für ein Land machen, kann es nur gegen die Wand fahren. Und da wird die Professionalität gar nicht gesehen. Die interessiert auch keinen.
Aber man muss ja sagen, in jüngerer Zeit wurden dann doch einige Forderungen, die die Pflegenden schon länger gestellt haben, berücksichtigt. Es wurden Mindestpersonalschlüssel in Krankenhausstationen festgelegt. Wittern Sie denn da jetzt Morgenluft für die Pflege?
Da wittere ich überhaupt gar nichts, sondern das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, nicht mal ein Sprühnebel. Denn das Wort der Mindestbesetzung sagt aus, dass es das Mindeste ist, was an Personal vorgehalten werden muss, um zu versorgen. Aber es ist noch immer der schlechteste Schlüssel der Welt. Wir pflegen 1:15 auf den Intensivstationen, 1:4 meistens im Personalnot. Das ist jetzt das Mindeste, was garantiert werden muss und wird von den Kliniken natürlich auch schon so ausgelegt, als wäre das die Höchstanzahl der Leute, die man stellen müsste. Das ist ja nicht Qualität.
Stehen sich denn die professionell Pflegenden da nicht aber auch manchmal selber im Weg? Also immerhin, es werden jetzt immer mehr professionell Pflegende laut, gehen in Talkshows, sie legen sich mit der Politik auch an. Das gab es ja früher nicht in der Form. Aber Pflegekammern zum Beispiel, sich zu organisieren, hat jetzt nicht so doll funktioniert. Das können die Ärzte wirklich deutlich besser. Und auch wenn sich Pflegekräfte exponieren, kriegen sie auch oft von den eigenen Kollegen Gegenwind und werden zum Teil da auch fertig gemacht. Sie waren selbst 30 Jahre lang Fachpflegekraft. Warum ist das so?
Weil es eine ganz schwierige Kiste ist. Das Berufsbild der Krankenpflege wurde ewig lange politisch von außen bestimmt. Andere haben gesagt, was Pflege ist und was es zu sein hat. Und wenn man eine Berufsgruppe von 1,4 Millionen Leuten hat und die trauen sich jetzt zu sagen, aber ich verstehe das so, also ein Selbstverständnis aufbauen, dann halte ich es für gesund, sich zu streiten. Wer sind wir eigentlich? Das ist natürlich ein schwieriger Prozess, den man jetzt durchlaufen muss, damit man den Anschluss international bekommt. Andere Länder machen es vor in den USA. Wir haben gesehen, in Corona vertritt Debbie Hatmaker, eine Chief Nurse nennen sie das, in großen Pressekonferenzen alles, was Pflege angeht. Sowas haben wir gar nicht. Pflege wird der politische Zutritt verwehrt. Also nimmt ihn sich der Einzelne.
Sie hören das vis-à-vis im RBB 24 Inforadio. Heute mit Monja Schünemann, Fachkrankenschwester, Medizinhistorikerin, Bloggerin und Autorin des Buchs Der Pflegetsunami. In Ihrem Buch machen Sie auch sehr anschaulich, wie in Kliniken der ambulanten Pflege in Heimen wirklich jede Menge, Quantität sozusagen, an Pflegekräften fehlen. Und gleichzeitig fordern Sie aber Reformen, die auf mehr Qualität in der Pflege zielen. Kleinere Betreuungsschlüssel, Zeit, Pflegebedürftige eben nicht nur satt, sauber und trocken zu halten, sondern sich mit ihnen zu beschäftigen und so weiter. Dafür bräuchte es ja noch mehr Leute. Also was denn nun? Quantität oder Qualität?
Also Quantität kann man ja nicht mehr abwenden. Dass diese demografische Welle auf uns zukommt, das kann man nicht irgendwie stoppen. Was will man mit den Leuten machen? Ja, man kann ja nicht sagen, so, sie altern jetzt erstmal nicht. Qualität muss aber sein, weil wenn jemand durch schlechte Pflege zu Schaden kommt, dann kostet das den Steuerzahler bzw. den Versichertenzahler noch viel, viel mehr Geld, als wenn ich niedrigschwellig Pflege einsetze und die ihre Kompetenzen auffahren lasse, weil sich Operationen ersparen, weil sich Stürze erspart werden, weil sich Mangelernährungen erspart werden. Wir sparen, wenn wir investieren. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten, denn Geld ist eine endliche Ressource.
Ja, genau. Aber Quantität und Qualität, sagen Sie ja eigentlich. Wie soll das denn beides zusammengehen?
Also es gibt verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist ja, dass man einen Großteil der Kliniken schließt und einfach alles zusammenzieht, was man hat. Das halte ich nicht für gut, weil dann einfach die Anfahrtswege für Notfälle viel, viel, viel zu lang sind. Es gibt aber in anderen Ländern sowas, das nennen wir Skill Mix. Und das ist ein Pflegesystem, das heißt Primary Nursing. Das bedeutet, dass eine Fachpflegekraft eine viel größere Gruppe an Pflegenden betreuen kann und dann an Kollegen, die eine ganz andere Qualifikation haben, Dinge delegiert. Wenn Sie heute 3 Jahre Krankenpflege gelernt haben, dann ist es so, dass Sie noch immer putzen, ein Bett beziehen, das Essen austeilen, pflegefremde Tätigkeiten machen. Und das kann man aufstocken mit Leuten, die eine ganz andere Form der Ausbildung haben.
Schon jetzt sind ja in Pflegeheimen nur noch die Hälfte der mitarbeitenden Pflegefachkräfte. Es gibt viele Pflegehelfer. Das wird ja andererseits auch wieder oft kritisiert. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, müsste man die Arbeit besser umverteilen und dann wäre das kein Problem. Dann könnte man über die sozusagen die Quantität gewinnen und die Pflegefachkräfte steuern, dass es keine Qualitätsverluste gibt.
Genau. Das wäre eine der Möglichkeiten. Andere gibt es ja gerade nicht. Wir bilden ja nicht nur zu wenige in der Kranken- und Altenpflege aus, sondern bis zu 40% der Auszubildenden geben jedes Jahr auf, weil sie sagen, nein, so nicht.
Das beanstanden Sie auch in Ihrem Buch. Der Ton in Ihres Buches ist sachlich, aber man merkt, dass eine Sache Sie wirklich schon auch ärgert, nämlich die, ich nenne es jetzt mal so, Verkitschung der Pflege. Sowohl im Fernsehen, Stichwort Schwarzwaldklinik, aber auch wenn Stellenausschreibungen stattfinden, wo dann nach Pflegekräften mit dem Herz am rechten Fleck gesucht wird. Warum regt Sie das so auf?
Naja, dann stehen die Kompetenzen, die man eigentlich hat, nicht im Vordergrund. In den Gedankenwelten der Bürger haftet sich dann fest, dass man quasi eine Pseudo-Tochter auf Pflegekasse sich bestellen kann, die dann etwas wie Liebe verströmt. Aber es geht um knallharte Leistungen, es geht um Prophylaxen, es geht teilweise um Verordnungen. Und die Leute erleben eine wahnsinnige Enttäuschung, wenn sie merken, dass durch die Fluktuation jede Woche eine andere Kollegin kommt oder ein anderer Kollege. Und dass sie sich die Zuwendung nicht abholen können.
Manche Pflegekräfte befeuern aber selber ja diesen Nimbus des selbstaufopferungsvollen Berufsstands. Stört Sie das dann auch, weil auch die dann quasi ihren eigenen Berufsstand deprofessionalisieren?
Die deprofessionalisieren ihn auf jeden Fall. Und sie setzen ja auch ein fatales Signal, denn wenn ich nichts weiter tun muss, als lieb und nett zu sein und mich ein bisschen zu opfern, dann kann das ja jeder. Und ich glaube tatsächlich, ein Beruf, den man 3 Jahre lernt und mehrere Jahre studiert, den kann eben nicht jeder. Wir lernen ja nicht 3 Jahre nett sein.
Woran liegt das denn eigentlich, dass sich der Feminismus nicht auch viel stärker für Pflege einsetzt? Es sind vor allem Frauen, die pflegen. Es ist eine Tätigkeit, die von Rollenklischees immer noch überzogen ist. Ist das einfach eine andere Bubble, milieumäßig, oder habe ich was übersehen?
Sie haben nichts übersehen. Ich habe tatsächlich auch große Feministinnen gefragt, warum das so ausgeblendet ist, und bekomme keine Antwort darauf. Also auch Leute, die in den 70er Jahren wirklich führend waren auf dem Gebiet der Frauenrolle in der Gesellschaft, sagen dazu nichts. Da, glaube ich, überwiegt dann wieder die Rolle, es interessiert mich nicht, ich bin ja gesund.
Jetzt klingt das alles sehr finster, ne, das Lagebild. Aber steckt in all dieser verfahrenen Situation vielleicht nicht auch eine Chance? Ich hatte neulich ein Gespräch an der Charité. Die versuchen ja zum Beispiel die Arbeitszeitmodelle aufzulockern und planen das, dass es nicht mehr klassisch Frühschicht, Tagschicht, Spätschicht, Nachtschicht gibt, sondern Schichten, die eben besser vereinbar sind mit Familie. Also könnte der Notstand auch noch sich zu einer Chance für die Pflegenden erweisen?
Also erstmal ist das natürlich löblich von der Charité, wenn sie ihre Arbeitnehmer wieder darüber reinholt, dass sie eine Möglichkeit schafft, Familie und Beruf miteinander zu verbinden. Auf der anderen Seite darf es doch nicht davon abhängig sein, dass ein Arbeitgeber diese Gnade erweist, auf die er selber angewiesen ist. Er will doch dieses Personal. Und dass man sich erst jetzt Gedanken macht, was, um 6 Uhr muss ein Kind in der Kita sein und zeitgleich muss die hier irgendwie auf der Matte stehen, ist ja auch ein bisschen spät. Denn dieses Problem gibt es schon ewig und treibt Frauen auch aus dem Beruf. Da sieht man, wie retard diese Lösungen angeboten werden. Und ich sehe die Chance nicht, bevor es nicht ein Bewusstsein dafür gibt, dass Frauen in der Lage sind, ihren Beruf alleine auch politisch mit Politikern zu vertreten und den Impulse zu geben, von denen sie heute noch träumen. So lange bleibt es einfach schwierig.
Monja Schünemann, vielen Dank für das Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.